Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist es eher eine Charaktereigenschaft der Beteiligten notwendig. Wir vergessen oft in Deutschland, wir haben auch die Möglichkeiten. Also wir haben durchaus auch im GEG Möglichkeiten, über Simulation andere Wege zu gehen. Es wird nur nicht gemacht, weil dazu gehört auch die Lust, etwas zu wagen und den Mut, auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist das Hauptproblem.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Simplicity einfach bauen, in der wir auch heute wieder gute Ansätze rund um das einfache Bauen beleuchten. Spätestens seit den Forschungshäusern in Bad Aibling und dem Gebäudetyp E, der inzwischen auch in der Politik in aller Munde ist, hat sich ein breiter Diskurs über eine Vereinfachung unserer Planungskultur, ihrer Rahmenbedingungen und des gebauten Raums entfacht. Inzwischen bereits in der dritten Staffel und 21. Folge beteiligen wir uns mit unserem Podcast, unterstützt von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, an dieser wichtigen Diskussion. Unsere Gäste bereichern diese mit greifbaren Praxiseinblicken und ihren Erfahrungen beim Versuch, das einfache Bauen zu gestalten. Auch wenn sich manchmal ein Fünkchen Frust über das neue deutsche Normkorsett oder auch Verzweiflung über die hemmenden Standards von Landesbauordnung oder dem GEG untermischt, insgesamt inspirieren uns die Architektinnen und Planer mit ihrem Mut, ihrem Engagement und ihrer Energie, mit der sie sich für Vereinfachungen auf allen Ebenen einsetzen. Und ich hoffe auch, dass Sie unsere Zuhörer inspirieren, beim nächsten Projekt vielleicht die ein oder andere Übersteuerung oder die ein oder andere komplexe Unlogik zu hinterfragen. Heute freue ich mich, in diesem Rahmen mit Martin Haas sprechen zu dürfen. Jemand, der sich viel mit dem Thema beschäftigt. Zusammen mit David Cook und Stefan Zembrich hat er 2012 das Architekturbüro Haas Cook Zembrich Studio 2050 gegründet. Es umfasst heute Standorte in Stuttgart, Landau und Shanghai mit insgesamt ca. 40 Mitarbeitenden. Mit dem Ziel, menschen- und umweltfreundliche Lösungen zu entwerfen, arbeitet das Studio an Stadtplanungs- und Architekturprojekten weltweit. Martin Haas, schön, dass Sie heute hier sind, beziehungsweise, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass ich hier sein darf mit Ihnen zusammen.
Genau, wir sitzen hier im Stuttgarter Büro, eine schöne, helle, offene Landschaft, aber ich habe schon gehört, ein Umzug oder Veränderungen stehen auch bevor.
Genau, ja, wir restaurieren oder renovieren und den Bestand, also diese Immobilie wird neu angepasst an die heutigen Situationen und müssen uns leider dann für 2 Jahre heraus verabschieden.
Aber danach bestimmt.
Danach kommen wir gerne wieder zurück. Genau.
Ihr Büroname trägt die Ergänzung Studio 2050. Was steckt denn dahinter?
Na, als wir uns gegründet hatten 2012, da war das ein geflügeltes Wort in der Politik. Wir wollen Deutschland 2050 klimaneutral haben. Und es war so in der nahen Zukunft noch, aber weit genug weg, dass es keine unmittelbaren Konsequenzen hatte. So hatte man das Gefühl damals. Und wir haben gesagt, wir nehmen den Namen selbst für uns auf, um uns jeden Tag daran zu erinnern, dass das die Aufgabe ist, die wir uns gestellt haben. Wie können wir unsere Architektur und unsere Gestaltung und unsere Bauweisen verändern, dass wir 2050 in einer klimaneutralen und jetzt muss man ja auch schon sagen, klimaresilienten Zukunft leben können.
Und jetzt 2025?
Ja, wir sind 13 Jahre später. Nein, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, wir haben in den letzten, also wenn ich jetzt auf die 12 Jahre blicke, schon einiges erreicht, jetzt nicht wir als Büro. Als wir uns 2012 gegründet hatten, war das nicht ein elitäres, aber es war noch ein Mikrothema, auch beim Bauen. Und es ging hauptsächlich um die Vermeidung von Energieverlusten und einer effizienteren Energie im Haus. Und jetzt 13 Jahre später ist dieses Prinzip des einfachen Bauens zum Beispiel, also materialschonend, materialreduziert, ressourcenreduziert zu bauen, hat Einzug gehalten und ich würde auch behaupten, dass der Wunsch und die Zielstellung, das Bauen zu wandeln, auf eine viel breitere Basis gestellt ist heute, 2025, 13 Jahre später. Und dass die Entwicklung gerade in den letzten 4, 5 Jahren noch mal rapide an Dynamik gewonnen hat. Und wir ganz viele gute Ansätze sehen überall, die mich zuversichtlich stimmen, dass diese Bauwende auch wirklich stattfinden wird.
Schön, Zuversicht ist immer gut und wichtig. Was bedeutet für Sie denn einfaches Bauen? Sie haben das Stichwort gerade schon genannt.
Ja, so einfach der Begriff ist, so komplex mag er auch wieder sein. Es geht erstmal darum, zu überprüfen, ob das, was wir bauen, den Effekt auch wirklich hat, dass es mit weniger Energie errichtet und im Unterhalt auch betrieben werden kann. Wir haben uns jahrelang um Effizienzen bemüht. Und Effizienz heißt, dass 1 Zentimeter mehr Dämmung nach so und so viel Prozent weniger Energieverlust bringt. Und dabei ein bisschen aus dem Blick verloren, dass dieser Aufwand, um Effizienzen zu erwirken, enorm dazu beigetragen hat, dass viele Schichten, viele Layer, viele komplexe Systeme entstanden sind. Dass heute Gebäude, wenn sie betrieben werden, das ist ja wie so eine kleine Raumstation, da sind zum Teil technische Bauwerke in den Häusern verbaut mit Wärmerückgewinnung etc. pp. Die machen die Häuser sehr komplex, sehr schwerfällig, auch sehr teuer in der Errichtung. Und der Effekt, dass wir wirklich Energie sparen, ist eigentlich recht gering. Das bedeutet, wir müssen die Art, wie wir bauen, ganz neu denken. Also nicht das, wie wir bisher gebaut haben, besser machen, sondern eigentlich erstmal neu innehalten und uns in die Augen schauen und sagen, ist das, was wir bisher errichtet haben, sinnvoll? Und dazu gehört ganz vordergründig natürlich erstmal in der Grundrissentwicklung einfach die Frage, wie viel Raum braucht es? Welche Funktionen müssen wir in den Gebäuden einzeln unterbringen? Bei Bürogebäuden, jedes Büro hat dann eine Veranstaltungshalle oder es hat eine Mensa und vielleicht steht in der Nachbarschaft ein Gebäude mit einer ähnlichen Funktion, kann genutzt werden. Also die Gebäude ein bisschen außerhalb ihres klassischen Rahmens zu denken, Synergien zu finden, um Nutzungen möglichst ganzheitlich zu sehen. Auch den Nutzungsbegriff neu definieren, also ein Bürogebäude, um bei dem Beispiel zu bleiben, das von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr im Nachmittag genutzt wird, steht dann 16 Stunden am Tag rum und wird nicht weiter genutzt. Ist das sinnvoll? Gibt es dort Patenschaften? Gibt es andere Nutzer, die vielleicht außerhalb dieser Nutzungszeiten Funktionen dieses Hauses betreiben könnten? Das ist ein Ansatz. Also die Zeitkomponente mit in die Bewertung von guter Architektur mit einzubinden. Da geht es um mehrere Funktionen, die man einem Gebäude mitgibt. Das Zweite ist, sich gut zu überlegen, wie groß müssen Räume sein, damit sie unserem Funktionsanspruch gerecht werden. Zu erkennen, dass sich die Art, wie wir zum Beispiel arbeiten, in den letzten Jahren radikal geändert hat. Man muss ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr über eine Bürofläche nachdenken, sondern das sind Lebensräume, in denen ich mit meiner Technik, einem Laptop oder was immer ich brauche, arbeiten kann. Ich brauche dazu ein gutes Tageslicht, ich brauche dazu eine gute Akustik, ich brauche eine gewisse Raumgröße. Aber ich brauche eigentlich nicht mehr die Spezialisierung eines Gebäudes auf eine Funktion. Also dieses Lösen der Funktion und eher Gebäude zu errichten, die für ganz verschiedene Lebensformate möglich adaptierbar sind. Und dann natürlich die Reduktion von Materialeinsatz. Und bei dem Materialeinsatz gut zu denken, wo kommt das Material her? Welche Energie wurde verwendet, um das Material zu produzieren? Wie weit wurde es transportiert, um auf die Baustelle zu kommen? Wie langlebig ist es? Und was für ein Aufwand in der Pflege und in der Bewirtschaftung hat es zur Folge. Und der vierte Aspekt ist auch die Art, wie wir bauen, neu zu denken. Wir sind hier in der Planung, ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben so tolle Ideen und gute Ansätze. Und wir schreiben dann aus, öffentlich, jedem zugänglich und müssen uns dann wieder in eine objektive Wahrheit begeben, nachdem ein Gebäude subjektiv gut geplant wurde und verlieren ganz viel der Gedanken und der Entwurfsansätze oftmals in der Umsetzung, weil der Prozess eigentlich nicht richtig aufgegleist ist. Das der das Gebäude baut, nicht Teil des Planungsteams ist, sondern nach der Planung gesucht und gefunden wird auf Basis von Excel-Tabellen, führt zu der gebauten Umwelt, wie wir sie heute kennen. Und es macht viel mehr Sinn, so wie man es aus anderen Industriezweigen vielleicht auch kennt, diesen Umsetzungsprozess mit in die Planung zu integrieren. Und das ist bisher ein linearer Prozess. Und auch das gehört für mich dazu, beim einfachen Bauen zu möglichst frühen Zeitpunkten Partner zu finden, die das Gebäude errichten. Und da dann unter den Gesichtspunkten dieser Material- und Energieoptimierung möglichst auch lokale Partner zu finden, die wir nicht überall herfahren müssen. Und was nützt uns ein Holzbau, wenn wir Hölzer aus Polen oder irgendwo aus Russland dann mit Ballastwagen nach Deutschland schicken? Da ist ja auch wieder ein kleiner Fehler im Grundgedanken drin. Sondern das sind diese ganzen Aspekte, diese Regionalität, möchte ich jetzt mal dazu sagen, das Prinzip der Umsetzung neu zu denken und die Grundzüge der Raumfindung und die Grundzüge dann aber auch der Nutzung neu zu definieren. Das sind für mich die vier wichtigen Faktoren.
Spannend. Also dieser Aspekt, dass man, da kommen wir immer wieder drauf, dass die Partnerschaften in einem Prozess, in einem Projektprozess früh definiert und gut definiert werden müssen und eben bewusst auch die Wahl getroffen werden muss. Das ist schon sehr, sehr interessant. Ein Gedankenspiel, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Sie haben jetzt mehrmals den Begriff Neudenken verwendet. Und ich habe das Gefühl, nach all den Gesprächen, die wir auch schon zum Thema Einfachbauen geführt haben, dass wir eigentlich uns gerade in einer Art Zwischenphase befinden. Ja? Einerseits heißt Einfachbauen Rückbesinnung, ja, auf traditionelle Techniken, auf wieder mehr Lokalität, auf wirkliche Bedürfnisse. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass wir die derzeit verbreitete Art und Weise des Bauens in Teilen neu denken müssen. Ja, also das sehe ich absolut genauso. Wir müssen neue Regeln entwickeln. Wir brauchen einen Mut für neue Ansätze. Und wir müssen vielleicht auch das übliche Übererfüllen von Standards wagen, wegzulassen. Ja? Brauchen wir für diese Haltung, in dieser Zwischenphase, in der wir uns vielleicht tatsächlich befinden, eine besondere Neugier am Vergangenen, aber auch am Zukünftigen?
Ja, ich würde es mal so formulieren. Ich glaube, der Blick zurück lehrt uns, dass vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, ja über Jahrhunderte gang und gäbe war. Aufgrund von nicht vorhandenen anderen Möglichkeiten, muss man auch dazu sagen. Lokal zu bauen, machte einfach Sinn, weil Transport immer schon teuer war, Materialien vor Ort waren günstiger, die Handwerkstradition war ausgeprägter und der Baumeister als Begriff war ja eigentlich ein erweiterter Handwerker. Das war ja nicht der theoretische Architekt, der das übergeben hat, sondern die alten Baumeister sind in den Steinbrüchen unterwegs gewesen, haben sich die Steine ausgesucht und mit denen dann auch gebaut. Also dort lernen wir wieder, dass vor dem Zeitalter der günstigen Energie, um es mal so zu sagen, viele dieser Momente eigentlich umgesetzt worden sind. Das ist der Blick zurück, der uns zeigt, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern das ist in der Tradition schon immer begründet und war auch lange gut und ist auch richtig. Und führt natürlich auch, und das ist ja auch ein Thema, das mitschwingt, das dürfen wir auch nicht vergessen, führt auch zu regional unterschiedlicher Architektur, also individualisierterer Architektur. Wir haben uns ja auch ein bisschen satt gesehen an dem seriell gleichen weltweit. Und ich glaube auch, das ist ein Faktor, den wir gar nicht unterschätzen dürfen, dass die Sehnsucht der Menschen nach individueller Architektur nach wie vor sehr hoch ist. Und die haben wir als Architekten gar nicht richtig bedient. So, das ist unsere Chance. Gleichzeitig ist der Blick nach vorne natürlich, dass wir die Art des Bauens, da können wir jetzt nicht die Uhr zurückdrehen. Also es ist nun mal so, dass wir heute über andere technische Möglichkeiten verfügen. Das ist ja auch ein Segen. Also Vorfertigung in Fabriken, serielles Bauen, die Art der Industrialisierung besser zu nutzen. Das gibt uns wieder andere Spielzeuge in die Hand, um es mal so zu sagen, um aus diesem alten, traditionellen Denken zu neuen Lösungen zu kommen. Und deswegen glaube ich, in dieser Kombination von den heutigen Möglichkeiten mit der Rückschau, wie es früher gemacht wurde, können neue Prozesse, neue Denkweisen entstehen.
Ich bin auf einen Vortragstitel von Ihnen gestoßen, den ich ganz toll fand. Der heißt Low-Tech, High-Nature. Ressourcen und Klima sind bei Ihnen ja ein Thema, was sehr präsent ist in den Projekten. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Können wir denn durch einen engeren Bezug zur Natur und den lokalen Gegebenheiten wieder einfacher bauen?
Ja, bin ich überzeugt. Einfaches Beispiel. Wir leben hier in Deutschland immer noch in gemäßigt warmen Zonen. Wir haben jetzt einen Juni gehabt, der war so ganz normal. Wir haben uns aufgeregt, dass es geregnet hat. Da war es eigentlich ein normaler Juni oder Juli. Das bedeutet, 80% unserer Jahreszeit müssten wir weder heizen noch kühlen.
Ja.
Und trotzdem bauen wir Häuser, die sich abschotten und dicht machen und klimatisieren die durch die Bank 100 Tage im Jahr. Und das ist meines Erachtens schon mal ein ganz falscher Ansatz. Wir müssen ja es schaffen, und über Jahrhunderte hat es funktioniert, unsere Gebäude so zu gestalten, dass sie maximal nutzen, was die Natur uns liefert. Und das ist ja erstmal ein ganz großes Gut. Wir haben das. Wir haben genügend Tageslicht, wir haben genügend Wärme, wir haben genügend Nachtkühle und wir nutzen das nicht. Und das ist für mich der High-Nature-Gedanke, mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen die Natur zu arbeiten. Und des Weiteren haben wir auch erlebt in den letzten 20, 30 Jahren, dass die technischen Systeme, die wir einbauen, so komplex geworden sind und auch schwierig im Unterhalt, anspruchsvoll, dass ich bezweifle, dass diese Gebäude in 20 Jahren noch so betrieben werden können. Die sind einfach fehlerstöranfällig, die sind nicht robust genug. Und wir haben uns darauf verlassen, dass wir mit Technik alles lösen können. Und haben gar nicht versucht, erstmal Technik zu vermeiden. Und wir Architekten, auch ich bin ja noch so groß geworden, ich entwerfe was und mein Haustechniker bringt mir das schon in Ordnung. Und die Art des sehr singulären Denkens, ich glaube, die haben wir jetzt heutzutage verlassen. Es ist, Architektur ist wieder ganzheitlicher geworden. Es geht nicht um die Begrifflichkeit, dass es einen Entwurf gibt, der sich loslöst von allen Zwängen des Physikalischen, um es mal so zu sagen, und dann machbar gemacht wird, sondern dass wir lernen oder wieder lernen mit dem, was uns die Natur liefert, was uns das Material vorbestimmt gibt, dass wir damit gestalten. Und das empfinde ich als eine sehr wohltuende Entwicklung, weil es wieder so eine Ehrlichkeit in die Architektur zurückbringt, die wir vielleicht in den letzten 30, 40, 50 Jahren noch ein bisschen außer Acht gelassen haben. Und das ist für mich Low-Tech. Erstmal zu gucken, wie kriege ich denn ein Haus an einem spezifischen Ort gebaut, sodass es keine Technik braucht. Und die wenige Technik, die wir dann vielleicht aufgrund unserer Komfortansprüche unserer Zeit dann noch wollen, das ist ja auch eine Frage, die im Raum steht. Also was wollen wir denn eigentlich? Die muss dann reversibel, erneuerbar und erreichbar sein. Die darf nicht verbaut sein, die darf nicht raumbildend werden. Also ein Beispiel, eine abgehängte Decke, in der x Lüftungskanäle sitzen und die dann verkleidet wird und mehrfach beschichtet wird. Da komme ich später gar nicht mehr dran. Und wir sind ja auch immer so kurz denken, dass wir meinen, heute ist alles ganz modern und was ich heute mache, ist richtig, und vergessen in dem Augenblick, wo ich es einbaue, ist es schon veraltet.
Ja.
Und es wird in 10 Jahren bessere Lösungen geben. Und deswegen darf Technik nie ein bestimmendes Element sein, weil Technik ist etwas, was einem radikalen Wandel unterworfen ist.
Ja, spannend. Also das, was Sie jetzt beschreiben als geschlossene Gebäude, das hatte Anna Heringer in unserer zweiten Staffel als autistische Gebäude beschrieben, finde ich auch ein ganz schönes Wort. Eben das, und der Wunsch eben, ne, dass wir wieder zurück zu authentischen Gebäuden müssen. Authentisch werden sie eben, wenn ich die natürlichen gegebenen Ressourcen verwende, mit ihnen arbeite, wenn ich die lokalen Materialien mit einbeziehe und eben auch die Energieressourcen. Ja, weil das ist ja ein Thema, wir haben vorhin schon über Energie gesprochen. Prinzipiell haben wir ja gar nicht so wenig Energie. Die Frage ist nur, wir müssen eben die richtigen Energiequellen nutzen. Ja? Und genau, Sie nennen das dann auch im Vortrag oder auf Ihrer Website mikroklimatisch bauen und materialgerecht bauen. Das sind alles die Aspekte, ja, wo wir wieder sicherlich ein bisschen mehr hinzurück müssen. Ein tolles Beispiel von eben einer solchen authentischen Architektur ist ja die Alnatura Arbeitswelt aus der Feder Ihres Büros. Sie steht in Darmstadt ich denke, die ist auch den meisten Hörern bekannt, wurde schon 2019 gebaut, also ist auch schon ein paar Jahre her. Können Sie uns denn ein paar Sätze zum Projekt sagen für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen?
Ja, das Projekt, als es gestartet hat, das war ja 2014, 15, da war von Anfang an dieser Leitsatz der Firma Alnatura, die das Gebäude beziehen wollte, sinnvoll für Mensch und Erde. So, und das ist so ein Satz, den hört man, liest man ab und zu, denkt gar nicht drüber nach. Ja. Und da steckt ja eigentlich extrem viel drin. Und genau aus diesem Konsens, Diskurs, wie immer man das bezeichnen will, haben wir eigentlich Grundzüge unserer Architektur entwickelt. Und wir haben damals angefangen, erstmal uns 10 Leitsätze zu benennen. Was soll das Haus denn sein? Mhm. Und vieles von dem, was wir jetzt gerade diskutieren, waren eigentlich die Kriterien, unter denen das Haus entwickelt werden sollte. Es sollte maximal aus dem Ort mit der Natur, die dort vorhanden ist, agieren, in Kontakt mit der Natur, im Austausch, nutzen, was die Natur liefert. Tageslicht, Luft, wir sind in unmittelbarer Nachbarschaft von dem Westwald in Darmstadt. Wer im Sommer einen Waldspaziergang macht, weiß das, dass das einfach eine fantastische Frischluftquelle ist. Da sind Temperaturunterschiede von 5 Grad möglich. Das entsteht durch Verdunstungskälte an den Blättern. Das ist nicht nur die Verschattung. Und bei Bürogebäuden ist Aufheizung das größte Problem. Die ganze Technik, Server etc. liefern Wärme. Und insofern war uns bewusst, je näher wir uns an den Wald bewegen, desto besser können wir von dem Mikroklima profitieren. Wir haben dann auch einen Erdkanal in diesen Wald gelegt, um Frischluft direkt an dieser Quelle ins Gebäude zu führen. Haben uns natürliche Effekte zu eigen gemacht. Das gibt den Kamineffekt, warme Luft steigt auf. Auch das kennt man von zu Hause, während der Dachstuhl steigt. Und das Gebäude ist im Prinzip ein großer Raum und wurde in sehr vielen Iterationen auch räumlich entwickelt. Wir haben uns zunutze gemacht, was man auch sehr seit Jahrhunderten kennt, eine reine Nord-Süd-Ausrichtung. Die Nordseite liefert pures Licht und wenig solaren Eintrag. Die Südseite, die liefert mir über den Sonnenstand eigentlich eine ganz gut bestimmbare Verschattung, weil die Sonne im Sommer hochsteht. Und die kann ich gut mit einer Markise vor Einstrahlung schützen. Und in den Übergangsmonaten kommt aber genügend Wärme rein. Und wir haben ein Oberlicht, rein Nord, wie dann auch alte Atelierverglasungen in früheren Künstlerateliers. Und dann entsteht in diesem großen Volumen entsteht Wärme und steigt langsam unter das Dach. Und die saugt uns dann über den Erdkanal die frische Waldluft nach. Und so haben wir praktisch eine natürliche Belüftung konstruiert, um das Haus möglichst gut zu be- und entlüften, ohne dass da irgendeine mechanische Lüftung notwendig wird. Tageslicht haben wir auch untersucht, zusammen mit unseren Partnern von Transolar, wie viel Licht braucht man in so einem Haus, wie groß müssen Fenster sein, bevor es kippt und zu viel Solareinstrahlung kommt. So und so wurde es sehr wissenschaftlich am Anfang, wirklich ganz ohne Gestaltungsabsicht erstmal die Rahmenbedingungen geklärt, unter denen für 500 Menschen gute Arbeitsplatzbedingungen in so einer Hülle geschaffen werden können. Lustigerweise, fast schon als Ergebnis ist das Gebäude in seiner Form sehr schlicht. Es ist ein ganz klassisches, wie so eine große Scheune. Ein Einraum mit 10.000 Quadratmetern. Und als es dann um die Materialisierung ging, war uns auch klar, da hatten wir damals noch ohne jetzige technische Möglichkeiten wirklich händisch einen CO2-Fußabdruck gerechnet. Was würde denn bedeuten, wir bauen es in Holz, was würde bedeuten Beton? Und es war sehr schnell klar, dass es natürlich mit den natürlichen Materialien besser wird. Und das haben wir uns getraut, zusammen mit dem Bauherrn dann zu sagen, machen wir, probieren wir. Das Haus hat ja auch was Prototypisches. Da kann ich im Nachhinein auch nur mal dem Bauherrn danken dafür, dass er den Weg mitgegangen ist. Und haben dann mit Martin Rauch die Stampflehmfassade entwickelt. Und für uns war das ein extrem wichtiges Projekt. Das jetzt im Nachhinein freut man sich. Das war aber während dem Prozess nicht einfach. Es war nicht immer klar, gelingt es uns? Kriegen wir auch die Zulassung? Aber auch da muss man sagen, kann jetzt gar nicht schimpfen auf die Behörden oder auf Deutschland oder auf die, auf die Bürokratie. Wir wurden da sehr gut unterstützt von der Stadt Darmstadt. da hat es schon gepasst, weil jeder gespürt hat, dass da was entstehen kann, was auch ein Fingerzeig gibt, wie man es anders machen kann.
Besonders tolles Beispiel an der Stelle finde ich für das, was wir gerade besprochen hatten. Das ist wirklich eine ganz traditionelle Art und Weise des Bauens. Wir gucken weit zurück, gleichzeitig ergänzt durch eine Technik, die eben heute möglich ist und die dieses Haus dann als Büroraum funktionieren kann.
Genau.
Ja, toll. Also genau, es ist eben auch einfach ein Massivbau. Ne? Das ist auch schön und das merken wir auch in den Gesprächen. Einfach durch die Masse des Gebäudes. Ja, also wieder das eigentlich die Architektur selbst, die Konstruktion nimmt eben gewisse Dinge wieder auf und wir regeln nicht alles über Technik. Und es entstehen, Sie beschreiben gerade im Bezug wieder zum Handwerk. Also irgendwie ist es wieder haptischer, greifbarer. Das ist wie bei einem Mauerwerk, das ich eben setze Stein für Stein. Das hat, ein Mauerwerk hat eben auch eine Größe, die mit der Hand mauerbar ist. Genau, das sind alle diese Aspekte, die dann uns wieder zu diesem greifbaren, authentischen führen, wo wir ja auch als Mitarbeiter, als Menschen, ja, als Bewohner sehr gerne uns aufhalten, weil wir einen Bezug dazu haben. Ein ganz elementarer Aspekt der Authentizität des Gebäudes ist ja auch seine Offenheit. Sie haben es gerade schon angedeutet. Ich habe einen Satz gefunden, das Haus soll nicht beeindrucken, sondern einladen. Sehr schöner Ausdruck. Es ist offen für die Umgebung, für neue Einfälle, für Menschen. Eine Werkstatt für Ideen, die durch ihre Einfachheit besticht. War Einfachheit denn von Anfang an ein Entwurfsgedanke bei Ihnen? Sie haben jetzt beschrieben, im Prinzip, es ist auch automatisch in die Richtung gegangen, aber war das etwas, was auch vom Bauherrn vielleicht schon geteasert wurde oder war das gar nicht explizit?
Doch, das war explizit. Ich muss nochmal an den Satz erinnern, sinnvoll für Mensch und Erde. Und auch hier war von vornherein, was wollen wir denn wirklich bauen, was brauchen wir? Und da war der Bauherr Götz Rehn in persona auch extrem fordernd, auch seinem eigenen Unternehmen gegenüber zu sagen, also wollen wir uns das leisten im Sinne von, brauchen wir diesen Raum und wie oft nutzen wir den denn wirklich? Gibt es da Synergien? Können wir nicht einen anderen Raum dafür verwenden? Und es war nicht so das additive Zusammenstellen von Anforderungen, sondern wirklich das Zusammendenken und dann zu sagen, nee, vielleicht können wir da auch weniger machen. Und es war ja auch ein ökonomisch durchaus spannendes Projekt. Also das Haus war günstig im Nachhinein. Und das lag daran, dass man einfach vieles nicht gemacht hat. Wir haben Trennwände weggelassen. Wir haben innen drin sehr viel dann mit Vorhängen zur Raumgruppierung entwickelt. Wir haben einfach versucht, wirklich nur das Notwendigste zu bauen und diese Ansprüche, die wir an uns stellen, auch kritisch zu hinterfragen. Also auch Komfortansprüche zu hinterfragen. Weil Angemessenheit, ich glaube, das ist ja auch ein Begriff, der gerade viel genannt wird und zu Recht genannt wird. Das ist etwas, was wir uns als Menschen insgesamt auch fragen müssen. Das führt ja auch zu absurden Ansprüchen an die Gebäude. Auch das ist ein Prinzip, an dem wir arbeiten müssen. Wir lieben alle unsere alten Häuser, leben da gerne drin. Niemand kümmert sich darum, dass es eigentlich keiner einzigen Norm mehr entspricht. Und fordern aber im Neubau Schallschutznormen, die so enorm sind und zu so viel Baumasse und Kosten führen, dass man sich schon fragen muss, stimmt da noch Anspruch und Lebenswirklichkeit und unsere Klimaansprüche überein?
Ja, absolut richtig. Also Komfort ist ein großes Thema. Jetzt ist das Gebäude ist ja schon ein paar Jahre in Betrieb. Haben Sie denn Rückmeldungen von den Mitarbeitenden? Wie wird das wahrgenommen? Also auch gerade diese Offenheit, Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben Trennwände einfach eben mal weggelassen. Also es war auch mutig, glaube ich, diesen Weg zu gehen, diese Grundrissgestaltung. Wie ist da so, bekommen Sie da was mit?
Ja, das ist für mich die schönste Situation. Ich habe davor viel gebaut und als Architekt ist man es gewohnt. Im Nachgang ist man wie so ein kleiner Hausmeister. Man wird angerufen, das Licht geht nicht, die Steckdose wackelt. Und die ersten Monate ist es oft schwierig, weil der Mensch hat ja immer Schwierigkeiten mit der Umstellung. Und das Neue ist dann erstmal uiuiui. Bei Alnatura, das Projekt mit dem größten Risiko, war das ganz anders. Das war ein Projekt, wovon bis heute Ich bin immer noch freundschaftlich verbunden mit Götz Rehn. Wir machen gerade wieder was zusammen. Eigentlich nur positive Rückmeldung. Es wird dieser Mehrwert, der entstanden ist, also diese Masse, diese Klimaträgheit, diese positive, gesundheitsfördernde Wirkung vom Lehm, das ist gespürte Lebenswirklichkeit. Die Menschen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Alnatura halten sich sehr gerne im Haus auf. Das kriege ich oft wieder gespiegelt. Wir hatten ja so ein Intranet, wo wir dann auch Feedback bekommen haben. Das war fast durch die Bank positiv. Wir hatten im ersten Jahr eigentlich nur Themen, dass man lernen musste, mit so einem Haus umzugehen. Natürliche Umgebung heißt ja auch, dass es sinnvolle Zeiten gibt, wenn man Fenster öffnet, und weniger sinnvolle Zeiten. Was wir von zu Hause kennen, das muss man sich auch selber mal oft prüfen und hinterfragen, vergisst man in der Büroumgebung.
Richtig, ja.
Zu Hause weiß jeder, dass er, wenn er im Sommer das Haus verlässt, die Rollläden runterlassen sollte, oder wenn er einen Vorhang hat, und im Büro wird das nicht gemacht. So, das waren so ein bisschen die Themen des ersten Jahres. Aber jetzt hat das Haus 3-4 heftige Sommer mitgemacht, auch heftige Regen. Das war ja auch ein Riesenthema. Wie geht der Lehm mit Erosion um? Mhm. Und das Gebäude steht da immer noch gut und wird gerne und intensiv genutzt und hat auch dieses Sommer fantastisch überstanden. Wir haben auch anders als bei anderen Projekten, haben wir es im sogenannten Monitoring. Also wir gucken uns das an, wir sehen die Daten vom Gebäude, wir sehen Temperaturverläufe. Da konnte man auch sehen, dass im ersten Jahr eben zu ungünstigen Zeiten gelüftet wurde. Also zu dieser Erdkanallüftung, Fenster im Sommer für 16 Uhr aufgemacht, dann funktioniert natürlich ein natürlich belüftetes Haus nicht mehr. Das darf man auch nie vergessen.
Ja.
Dass zurück zur Natur, wie man so sagen darf, auch bedeutet, dass man damit umgehen muss, dass es keinen Automatismus gibt.
Wir werden eben wieder aktiv gefordert. Ne? Das,
genau,
was im Prinzip die Technik ansonsten vielerorts uns nimmt, aber ja, dafür wir eben auch kein Fenster mehr öffnen können.
Genau,
genau, das müssen wir dann bewusst machen und ein bisschen mitdenken. Aber mehr ist eigentlich nicht. Ja, spannend. Sie haben schon Ihren Bauherrn gelobt in diesem Projekt. Also ich denke auch, das gehört schon dazu, auch diesen Mut dazu haben und die Dinge zu hinterfragen. Da gehören mehrere Seiten dazu, die es an verschiedenen Stellen machen. Genauso gehört eben dann auch der Fachplaner dazu, etc. Entsteht aus Ihrer Sicht, also so eine Alnatura-Arbeitswelt, die spricht ja eine gewisse Ästhetik. Sie erzählt im Prinzip im Bild davon, was sie tut, was das Gebäude tut. Gibt es Bauherrenseits? Sie haben ja viele spannende Bauherren. Spüren Sie eine Art neuen Ästhetikanspruch, der genau das auch transportiert? Also werden Projekte gewünscht, die Nachhaltigkeit darstellen, dass man eben wirklich sagt, Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil exzellenten Designs und das wollen wir haben?
Ja klar, das ist schon, ich meine, sagen wir mal, diese Suche nach einer neuen Bauästhetik fordert natürlich nach Bildern. Und zum Teil ist es ja, ich hatte auch schon Projekte, da wurde kritisch hinterfragt, ist es überhaupt nachhaltig, weil da kein Windrad auf dem Dach stand.
Mhm.
Obwohl wir nachgewiesen hatten, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Also da war geradezu zwanghaft der Wunsch nach einem Symbol für die Nachhaltigkeit. Ist aber in Ordnung, also ich verteufel das ja gar nicht, ich finde das auch gut. Es geht eher darum, wir müssen uns als Architekten fragen, führt die Diskussion und führt dieser Weg zu einer anderen Ästhetik. Noch sind wir ja in so einer Hybridzeit. Das haben Sie vorher gut beschrieben. Wir leben noch so einer Zeit dazwischen. Also wir bauen im Prinzip traditionelle Gebäude, Modelle, Typologien mit anderen Materialien. Und ich glaube, das ist so ein klassischer Zwischenschritt, und haben aber noch nicht so viele Gebäudetypologien entwickelt, die eigentlich aus dem neuen Denken heraus zu einer anderen Form und zu einer anderen Ästhetik führen. Das Gleiche gilt ja auch in dieser Debatte um die Frage, wie gehen wir denn mit Sekundärbaustoffen um, mit Bestand, mit dem Gebrauchten, mit dem Benutzten. Wir sind ja auch dauerhaft auf der Suche nach dem Neuen. Und auch die Suche nach dem Neuen ist eigentlich ein 20. Jahrhundert-Denken. Also im Zuge einer kompletten Umkehr weg von Verbrauch und Ressourcennutzung ist es natürlich notwendig, auch zu lernen, das Alte zu schätzen und das Alte so lange wie möglich zu nutzen. Und auch das wird, bin ich mir 100% sicher, zu einer neuen Ästhetik führen. Da sieht man ja erste Beispiele, wo dieses Alte und Neue zusammen zu ungewohnten Bildern führt. Oder wir haben jetzt hier ein Projekt, wo wir mit Sekundärbaustoffen arbeiten. Und da müssen wir natürlich auch gemeinsam mit den Bauherren erstmal Ästhetiken entwickeln, die akzeptiert sind. Oder die Chance haben, akzeptiert zu werden. So, das wissen wir ja nicht. Wir können ja nur vermuten, dass das funktionieren wird. Und das empfinde ich aber als eine extrem spannende Zeit. Ich sage oft zu unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich finde es fantastisch, jetzt Architekt zu werden. Ich bin ja noch so ein letztes Dinosaurier-Reptil aus der Zeit. Ich bin noch analog groß geworden, komme in die digitale Zeit. Die Moderne, die jetzt seit 100 Jahren hier unseren Baudiskurs im Prinzip bestimmt hat, ist eine Stilrichtung, die eigentlich schon überfällig ist. Also seit 100 Jahren in einer extrem wandelbaren Welt haben wir eigentlich immer noch die gleichen typologischen Bilder. Und da steckt ja schon was drin, wo man sagt, ist das richtig? Und dass sich jetzt in dieser Zeit neue Bilder entwickeln werden, bin ich überzeugt davon. Ist vergleichbar mit Anfang des 20. Jahrhunderts, als es dann irgendwie ein Mies van der Rohe und ein Gropius gebraucht hat, um mal die Moderne zu definieren, braucht es jetzt vielleicht auch Architekten, die diese Bauwende definieren und dieses Einfachbauen und dieses Thema der klimaangepassten und ressourcenschonenden Bauweise typologisch neu besetzen.
Ja, also hört sich eigentlich sehr vielversprechend an für jeden Architekturstudenten, der gerade sich dem Beruf nähert. Ich frage mich, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, es gibt Bauherren, bei denen ist das Thema Gesetz. Sie haben jetzt natürlich da, wenn wir über Alnatura oder auch ein weiterer Bauherr ist Rapunzel, auch eine Bio-Lebensmittelhersteller, da sind das ja Themen, wo man das fast erwartet. Also sagt, das hat bestimmt einen großen Stellenwert, über das Thema der Nachhaltigkeit zu sprechen. Aber allgemein, wenn wir jetzt, Sie haben viele Jahre Erfahrung, wenn Sie so in die Breite der Bauherrschaft blicken, wie präsent sind denn Gedanken rund um Low-Tech, lokale Ressourcen, robuste Konstruktionen? Also ich vermute jetzt, das wird immer mehr. Aber wie oft liegt der Ball bei den Planern, die dann dieses Thema einwerfen? Und wie oft kommen derartige Impulse auch investorenseits und Sie haben es gerade angesprochen, Alnatura scheint ein sehr gutes Beispiel zu sein, wo sich das Ganze auch ökonomisch abbildet. Insofern frage ich mich, es muss doch eigentlich der oberste Wunsch häufig sein. Wie nehmen Sie das wahr?
Also das ist viel mehr in die Breite gekommen, als es noch vor 10 Jahren war. Das ist die erste Antwort. Wir leben immer noch in diesem Zeitfenster, in dem diese andere Art des Bauens natürlich einen höheren Aufwand bedeutet. Sowohl in der Planung wie auch im Verantwortungsgreifen. Also das ist ja auch immer wichtig. Wir müssen zum Teil auch mit den Bauherren Verantwortungen übernehmen, die im geregelten, konventionellen Bauen klarer geregelt sind, weil es Innovationsthemen sind, Baumaterialien noch nicht so verfügbar sind, der Markt natürlich auch noch kleiner ist. Also die Frage, die Entwicklung hin zu einer jetzt wirklich breiten Durchdringung im Markt, die beginnt eben erst. Und ich glaube, viele Investoren haben aber erkannt, da ist, glaube ich, die Wirtschaft sogar auch weiter als die Politik, dass die langfristige Investition da drin sich auch monetär tragen wird. Weil die Gesellschaft wird ja irgendwann fragen, wenn Klimafolgekosten entstehen durch CO2, wer zahlt denn die? Wenn Holland Deiche bauen muss, wird, weil die Nordsee sonst nicht draußen bleibt, wird Holland irgendwann mal fragen, wer ist denn da verantwortlich dafür, dass diese Nordsee jetzt unser Land hier überflutet. Und die Diskussion, die kommt auf uns zu, das wissen viele Wirtschaftsunternehmen, glaube ich, sogar besser einzuschätzen als die Politik. Und deswegen sind die auch bereit, in diese nicht CO2-emittierenden Industrien und Entwicklungen zu investieren. Und Das ist ein Motor, den man deutlich spürt, muss man wirklich sagen. Das adressiert eben auch Bauherren, die jetzt nicht von sich aus immer an diesem Thema waren und das aus Überzeugung tun, sondern die das aus ganz rational ökonomischen, wirtschaftlichen Gesichtspunkten als den richtigen Weg sehen.
Richtig, der Druck wächst. Ja, Gott sei Dank. Lassen Sie uns mal von den Projekten in die Prozesse selbst springen. Das würde mich interessieren. Oft sind ja diese auch in der Planung nicht gerade unkompliziert. Sicher gibt es da ja auch Ansatzmöglichkeiten zur Vereinfachung. Gibt es Aspekte, die Sie hier innerhalb Ihres Büros in der Zusammenarbeit mit Ihren externen Partnern angehen, um Abläufe im Projekt selbst zu vereinfachen?
Ja, das tun wir. Wir hatten beim Projekt Rapunzel das erste Mal so richtig gewagt, nur regional zu bauen. Mhm. Und eine Erkenntnis von Alnatura war, dass wir, dort haben wir noch klassisch im Prinzip ausgeschrieben und wir hatten zwar ein Gebäude, das extrem gut in der Komposition war, aber den Lehm mussten wir auch transportieren. Und als wir unsere CO2-Bilanz zusammengetragen hatten, haben wir gemerkt, was für einen hohen Aufwand dieser Transport wirklich bedeutet. Der Lastwagen voll Lehm über die 150 Kilometer waren es dann auch, über die Autobahn zu treiben. Wir haben gesagt, nee, Rapunzel machen wir anders. Und dort haben wir einen Prozess auch geändert. Dort haben wir auf Basis unserer Entwurfsplanung und erster Leitdetailgedanken sind wir an die Firmen heran und haben gesagt, wie würdet ihr denn das bauen? Und haben die Firmen mit in den Entwurfsprozess integriert. Und das Ergebnis war eine fantastische Zusammenarbeit und ein unglaublicher, auch emotionale Bindung dieser ausführenden Firmen ans Projekt. Indem man nicht als Architekt gesagt hat, na gut, dein Vorschlag für die Regenrinne mag jetzt von deiner Seite okay sein, aber ich würde es trotzdem so und so machen. Nee, wir haben gesagt, wenn das deine Idee ist, wir können das nachvollziehen, ist ein guter Gedanke, besser als unserer, das machen wir jetzt so. Und hatten da auf einmal einen ganz anderen Zug, auch eine ganz andere Partnerschaft in der Umsetzung. Und insofern sehe ich auch hier einen ganz wichtigen Schritt, dass man die ausführenden Firmen mit einbindet. Und da sind ja auch viele Generationswechsel entstanden. Da sind jetzt auch junge Unternehmer mit dabei, die haben Produktions- und Fertigungsstraßen, die sind absolut auf der Spitze der Zeit. Die können 3D-Daten direkt einlesen. Da gibt es eigentlich keinen Grund mehr, so einen Bruch in so einen Prozess zu setzen, sondern die müssen von vornherein mit ihrem Know-how zusammenkommen. Und auch wegzukommen von der Idee, dass ich als Architekt alles weiß und der Firma diktiere, was sie zu tun hat, sondern da steckt ja so viel Know-how. Und ich mache natürlich, wäre dumm, dieses Know-how nicht verwenden zu wollen und mit in dieses Projekt zu tragen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und das probieren wir bei sehr vielen Projekten.
Spannend, also wirklich Partnerschaftsmodelle von Beginn an. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt eben, dass man früh startet, gemeinsam an diesem Ding zu planen und das nicht Phase für Phase einfach weitergibt und, wie Sie gerade sagten, dann Neutralisierungen zum Opfer fällt im Prinzip. Genau. Ja, und dann ist das Projekt am Ende nicht mehr das, was man eigentlich wollte. Gibt es denn Rahmenbedingungen jeglicher Art, die Ihnen genau diesen Arbeitsalltag oder diese neuen Prozesse, die Etablierung dieser neuen Prozesse einfacher machen würde, die Sie sich wünschen würden?
Ja, ich glaube, das Denken bricht ja gerade auf. Die Gesetzgebung zieht etwas nach mit den Regeln zum einfachen Bauen und der öffentlichen Hand ist bewusst, dass die Art der Ausschreibung, der Umsetzung auch oftmals eher verhindert als ermöglicht, dass solche neuen Konzepte entstehen. Ich spüre schon großen Willen, auch in der öffentlichen Hand, hier neue Wege zu gehen. Und ich glaube, dieses Zulassen von diesen Wegen, das ist wichtig. Ich brauche keine neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Also um das gleich mal vorauszusagen. Also noch mehr Regelwerk tut uns nicht gut. Es geht eher darum, zuzulassen, auch Mut zu haben in dieser Umsetzung. Das ist eher, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist es eher eine Charaktereigenschaft der Beteiligten notwendig. Wir vergessen oft in Deutschland, wir haben auch die Möglichkeiten. Also wir haben durchaus auch im GEG haben wir Möglichkeiten, über Simulation andere Wege zu gehen. Es wird nur nicht gemacht, weil dazu gehört auch die Lust, etwas zu wagen und den Mut, auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist das Hauptproblem. Es ist nicht unsere gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die sind oftmals durchaus so, dass man da auch Mittel und Wege findet.
Wenn man die entsprechende Haltung.
Wenn man die entsprechende Haltung hat. Genau. Haben wir auch gesehen bei den Einfach-Bauernhäusern von Florian Nagler mit B und O. Die sind ja durchaus im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten entstanden. Es ist auch nur so ein bisschen eine Ausrede, da schnell drauf zu schimpfen, dass wir viel zu viele Regularien haben. Wir haben viele, ganz klar. Und wir müssen auch das ein oder andere Regelwerk kassieren. Ich habe es vorher schon angesprochen, Schallschutz gehört für mich dazu. Also überall dort, wo physisches Leid nicht unmittelbar in Frage steht, dort müssen wir schon hinterfragen, ob wir nicht die Schraube zu hoch gedreht haben. Und da müssen wir nachlassen. Aber ansonsten ist es eher eine Haltungsfrage und Mut, Entscheidungen jetzt auch zu gehen und auch mit kurzfristigen Rückschlägen trotzdem diesen Weg beizubehalten und nicht zu schnell wieder ins, jetzt machen wir es doch lieber so wie immer, jetzt wird es mir zu schwierig.
Absolut, genau. Das denke ich auch, da gehört viel dazu, was wir eigentlich wollen. Und sowohl von Nutzerseite als auch eben von Planerseite. Also der Nutzer muss hinterfragen, ja, was brauchen wir eigentlich? Brauchen wir das wirklich? Einfach mal hinterfragen. Oder brauchen wir es einfach in einer neuen Art und Weise, nicht mehr so wie vor 10 Jahren und wie es immer war. Und wir als Architekten, als Planer müssen eben auch genau, und an die eigene Nase fassen und das auch wollen, klar, weil wie Sie sagten, es ist eben dann, sobald man vom konventionellen Prozess abweicht, ist es eben meistens mit einer Extrameile verbunden, aber das Ergebnis umso besser dann vielleicht. Wie sehen Sie denn, ich habe schon viel Zukunftsoptimismus bei Ihnen rausgehört, das freut mich sehr, wie sehen Sie denn die Zukunft des Bauens im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Suffizienz speziell, welche Entwicklungen erwarten Sie da in den kommenden Jahren?
Ich erlebe gerade, dass in sehr vielen kleinen Räumen, in großen Firmen an diesen Themen gearbeitet wird. Egal, mit wem ich spreche, erlebe ich, dass die gerade in dem kurz vor Durchbruch einer neuen Möglichkeit stehen. Also, um es mal so ganz überspitzt zu sagen. Ich glaube, es wird gerade sehr viel geforscht, gearbeitet und ich bin positiv, dass es neue Produkte geben wird, es wird neue Fertigungsmöglichkeiten geben. Ganz viele Baufirmen haben das erkannt, dass sie sich radikal wandeln müssen. Und sie tun es auch. Und man muss natürlich auch denen zugutehalten, dass das ein Prozess ist, der etwas dauert. Und wir waren nun mal verwöhnt über 20 Jahre, die wir jetzt hier eigentlich in einem Wirtschaftswachstum gelebt haben. Es war ja alles möglich, es wurde gebaut und es wurde verkauft und man musste ja gar nicht groß nachdenken, es hat ja funktioniert. Jetzt haben uns diese wenigen Monate und vielleicht die letzten 2-3 Jahre einer Krise schon nochmal den Spiegel vor Augen gehalten. Es braucht die Krise, um Wandel hervorzurufen, das ist auch klar. Und die ist gerade im Moment vorhanden und ich erlebe aber gerade bei vielen Firmen, dass die dran sind. Und deswegen glaube ich, es wird neue Produkte geben, es wird neue Fertigungsmöglichkeiten geben. Und wir werden eine Vielzahl von Lösungen finden und haben, die mit weniger Material und einfacheren Konzepten gute Optionen darstellen. Das glaube ich. Ich erlebe auch, dass in den Ämtern und dass in den Behörden umgedacht wird. Auch das ist ein langfristiger Prozess. Uns geht es ja einfach nicht schnell genug, darf man auch nicht vergessen. Und trotzdem, ich glaube schon, dass die Frage ist immer, findet der Prozess schnell genug statt, als dass wir Auswirkungen auf den Klimawandel haben davon? Das ist eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten, das weiß ich nicht. Das ist nun mal auch dem Bauen geschuldet. Ein Gebäude braucht von der ersten Idee bis zur Fertigstellung 4-5 Jahre. Insofern sehen wir heute, was vor 5 Jahren gedacht wurde. Denn vor 5 Jahren war die Welt noch eine andere. Und wir werden auch erst in 5 Jahren sehen, was jetzt gedacht wird. Das ist halt anders als bei anderen Industriezweigen, dass wir immer hinterherhinken werden in so einer Wandelzeit. Aber trotzdem, das findet statt und das muss natürlich auch für jeden irgendwie zumutbar bleiben. Wir leben in einer Demokratie, ist ja auch gut so. Und deswegen geht es nicht, vielleicht manchen nicht radikal schnell genug, aber damit müssen wir umgehen.
Und dennoch, genau, das Entscheidende im Projekt ist der Mut, den wir irgendwie mitbringen müssen, um auch solche neuen Wege zu gehen. Sie haben schon heute einige Beispiele genannt in Projekten, wo Sie unkonventionelle Wege gegangen sind oder eben Neues erforscht haben und umgesetzt haben, erfolgreich zum Glück. Aber natürlich gibt es sicherlich auch...
genauso viele Rückschläge.
Natürlich, klar. Und Sie haben bestimmt viel probiert, was nicht ging und dann, bis es dann zu dem Weg kommt oder zur Lösung kommt, die dann am Ende funktioniert. Aber aus Ihrer Sicht, welche Voraussetzungen braucht es denn, um mit einem Büro wie dem Ihrigen Experimentelles zu wagen und eben den Mut in solchen Projekten zu haben? Sie haben den Bauherrn bereits genannt, der ist absolute Voraussetzung, dass der mitmacht, dass der das auch will. Sonst ist es, glaube ich, schwierig für den Architekten, irgendwas bewirken zu können. Aber was sind aus Ihrer Sicht Voraussetzungen, wenn Sie das jetzt anderen Büros, vielleicht auch kleineren oder jüngeren Büros, mitgeben könnten?
Erstmal, ich bin natürlich jetzt nicht alleine derjenige, der das hier macht. Wir haben das wahnsinnige Glück. Erstmal, ich habe tolle Partner, David Cook und Stefan Semmrich, die genauso wie ich diese permanente Neugierde und Selbstkritik besitzen und sich nicht ausruhen wollen und mitgehen auf diesem Weg, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und wir haben auch fantastische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch bereit sind. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist für jeden, der hier im Büro arbeitet, nicht einfach, wenn man nicht weiß, ob die Lösung, die ich heute entwickle, morgen noch standhält dessen, was wir an Fragen dann stellen. So, da haben wir erstmal eine gute Umgebung. Ich glaube, es braucht einfach erstmal, was auch vielen Architekten gemein ist, es muss diese Neugierde da sein und auch ein gerüttelt Maß an Selbstkritik. Also wir sind selten zufrieden mit dem, was wir gemacht haben und denken immer, es geht eigentlich auch noch besser und anders. Das haben aber auch viele Architekten gemein. Und dann auch der Glaube dran, dass trotz allen Hindernissen die Architektur und die Architektin und der Architekt einfach noch eine ganz große Rolle spielen können in dem Prozess und Überzeugungsarbeit leisten können. Aber ich erlebe auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch machen. Also ich bin da auch jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass in unserer Berufssparte da wenig passiert. Ja.
Ja, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um das einfache Bauen auf den Weg zu bringen, welcher wäre das?
Einmal ein Haus zu bauen, das keiner Regel unterworfen ist als dem Erfolg, dass es funktioniert und es dann in dem Funktionieren beweisen, dass es funktioniert und nicht schon im Vorfeld.
Sehr schön, ein Haus ohne Regeln. Das klingt sehr gut und verlockend, denke ich, für viele Architekten. Vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für das sehr spannende Gespräch. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich glaube, es zeigt uns einmal mehr viele Aspekte, die genannt wurden im Gespräch, wie groß die Verantwortung von uns als Architekten ist an der Stelle, an der wir agieren, ja, und wie groß eben auch die Auswirkungen der gebauten Umwelt sind, an der wir einen großen Anteil haben, und aber auch die Chancen. Sie sind sehr positiv mit dem Blick in die Zukunft. Wir haben eine Chance, die Bauwende zu gestalten, und insofern freue ich mich, so positiv aus dem Gespräch zu gehen.
Auch mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank.